Fußball Insight, der Podcast.
Ja, aufregende Wochen für die großen Revierclubs, DFB-Pokal, Bundesliga, Champions League, alles geballt auf einen Raum. Und darüber wollen und müssen wir natürlich sprechen. Wir, das sind in diesem Fall Funke-Sportchef Peter Müller.
Hallo.
Und Funke-Reporter Marian Laske. Und wenn wir schon dabei sind, stelle ich mich auch noch kurz vor, Timo Düngen. Ich werde das Gespräch so ein bisschen leiten und wir haben ja wirklich einiges zu besprechen. Allein gestern das Spiel Schalke gegen Manchester City. Man hat eigentlich erwartet, Schalke wird es sehr, sehr schwer haben, aber es sah dann eigentlich gar nicht so verkehrt aus, immerhin bis zur 85. Minute. Und Peter, da steigst du ein. Was hat den Schalkern gefehlt?
Ja, den Schalkern hat ganz klar Cleverness gefehlt. Sie haben es versäumt, sich für ihren großen Kampf zu belohnen. Die Mannschaft hat ja am Mittwochabend zum ersten Mal nach langer Zeit mal wieder das gezeigt, was man schon ewig bei ihr vermisst hat, nämlich Leidenschaft, Kampfgeist, Zusammenhalt. Da hat man gesehen, dass auch einer für den anderen bereit war, mal einen unangenehmen Weg zu gehen. Es wurde gedoppelt. Die zum Teil hervorragenden Spielzüge von Manchester City wurden dann am Schluss durch eine beherzte Grätsche unterbunden. Und wenn man so weit gekommen ist und dann noch mit zwei Elfmetern belohnt wird und einer roten Karte dazu, das spielt einem alles in die Karten. Wenn man so weit gekommen ist, muss man dann am Schluss ein bisschen abgezockt sein und das Ding nach Hause bringen, auch gegen so ein Top-Team. Da darfst du dann nicht hektisch werden, nicht nervös werden. Domenico Tedesco hat gestern ein sehr gutes Beispiel gebracht. In der Schlussphase wurde ein Einwurf nach vorne geworfen, in den Zweikampf rein. Natürlich kann so ein Ball riskant wieder sofort zurückkommen und verloren gehen. Werfe ich den nach hinten, kann der Ball nochmal quer gespielt werden? Habe ich den nochmal wieder zwei Minuten unter Kontrolle? So spielt man das runter, ohne dass es komplett, na, sagen wir mal, Zeitschinden wäre, sondern es ist einfach runterspielen. Da muss man einfach cleverer sein. Und die Schalker sind dann kopflos in ihr Verderben gerannt. Gegen den Freistoß von Leroy Sané machst du nichts. Das ist einfach genau, das ist natürlich auch da, muss man fragen, muss der Freistoß entstehen? Das ist eher das Problem. Dass der dann reingeht, ist einfach genau der Qualitätsunterschied, gegen den du nichts machst. Schalke hat nicht solche Ausnahmefußballer wie Leroy Sané, die Spiele entscheiden können. Ja, und der Schluss war dann noch die Draufgabe. Das war dann noch richtig blöd, dass dann am Schluss noch das 2:3 fällt. Ja, man muss eben bis zum Ende die Konzentration hochhalten und es hat eben bei Schalke fehlt in dieser Saison so vieles und das dann eben auch.
Vor allen Dingen, weil du hast auch angesprochen, dass Manchester ja eigentlich spielerisch meilenweit den Schalkern überlegen ist. Trotzdem, die Gegentore waren für mich alle vermeidbar. Fängt an mit dem Fährmann-Fehlpass auf Sané.
Das ist das besonders Bittere, dass du dich am Schluss durch individuelle Fehler schlägst. Ralf Fährmanns Ding hatte ich so eingeschätzt, nachdem das Tor gefallen war, dass es das war. Ich habe gesagt, jetzt das war's, das lassen die sich nicht mehr aus der Hand nehmen. Jetzt bricht der Schalker Widerstand, wenn er überhaupt bis dahin zu sehen war. Bis dahin war es ja eher so, dass Manchester City sich durchkombiniert hat. Aber da hat Schalke sensationell reagiert, nämlich als sie nichts mehr zu verlieren hatten, da haben sie versucht, alles zu gewinnen. Und prompt haben sie dann auch ihre beiden Elfmeter bekommen. Und das ist eine Haltung, die mir echt super gefallen hat. Habe ich komplett vermisst in dieser Saison und das muss ich sagen, das kann man da rausnehmen mit aus dem Spiel. Wenn sie klug sind, nehmen sie das mit. Wenn sie so spielen, sind sie im Rennen.
Aber das ist doch genau die Frage. Warum kann Schalke so eine Mentalität plötzlich nur gegen Manchester City abrufen und in der Bundesliga gegen Freiburg überhaupt nicht?
Nun, das ist natürlich auch ein ganz anderes Spiel. Gegen Freiburg musst du das Spiel machen. Gegen Freiburg wird erwartet, dass du den Gegner an die Wand spielst. Ja, es ist ja nur Freiburg. So denkt ja der
Weil die Schalke ja selber sagen, wir sind Schalke, wir müssen ja
mit breiter
Brust auftauchen.
Ja, natürlich. Jetzt muss man sagen, die kommen ja nun auch von der Vizemeisterschaft. Dann ist der Anspruch ein anderer. Und es wird ja auch seit Jahren auf Schalke gesagt, wir gehören ins internationale Geschäft. Das hört man aus Freiburg nicht. Also muss man einen Gegner wie Freiburg zu Hause auch mal besiegen. Vom Beherrschen will ich gar nicht reden, aber besiegen muss man ihn zumindest mal. Und und damit kommen die Schalker jetzt in dieser Saison schon nicht klar. Sie haben auch im letzten Jahr, muss man ja sein, auch im Vizemeisterjahr war es ja nicht so.
Kein guter Fußball gespielt.
Ja, und es war ja auch nicht so, dass sie zu Hause jeden Gegner beherrscht hätten. Auch da sind Spiele durch die Standards entschieden worden und durch ein bisschen Spielglück. Wenn man die Mannschaft sieht, wie sie zusammengestellt ist und wie sie den Charakter der Mannschaft, dann gehört es eben nicht dazu, dass es, ja, brillanter Fußball schon gar nicht. Und warum es jetzt gegen Manchester City besser läuft als gegen Freiburg ist, weil man gegen Manchester City eben nichts zu verlieren hat.
Diese fehlende Cleverness, die du anfangs angesprochen hast, ist das jetzt ein Lernprozess? Glaubst du, das kriegt die Mannschaft noch hin, das irgendwann zu finden? Oder ist innerhalb dieser Mannschaft, so wie sie zusammengestellt ist, da Hopfen und Malz verloren? In dieser Hinsicht ja, zumindest.
Also es wird Spieler geben, die können daraus lernen. Und es gibt Spieler, von denen ich glaube, dass die nicht mehr viel lernen. Die ihre Fehler immer wieder wiederholen. Und es sind jetzt wirst du mich fragen, wer?
Richtig.
Ja, ich
Butter bei die Fische.
Ja, ich sehe bei Schalke im ganzen Kader Spieler, die ihre Fehler immer wieder wiederholen. Das ist also, selbst gestern haben ja einige zum Beispiel gar nicht gespielt, von denen ich sage, die müssten eigentlich spielen in so einem, also wenn ich sage jetzt mal Konopljanka und Rudi sind Spieler, die müssten in so einem Spiel auf dem Platz stehen, weil sie unverzichtbar sind. Tun sie aber nicht, aus Gründen. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Es gibt Spieler, von denen ich eben nicht mehr glaube, dass sie noch groß kommen und dass sie aus ihren Fehlern lernen. Bei denen, die gestern auf dem Platz gestanden haben, gibt es eben einige, von denen ich schon annehme, dass sie das für ihre Entwicklung mitnehmen können, wenn ich einen Weston McKennie sehe zum Beispiel. Das ist für mich das Paradebeispiel. Auch ein Marc Uth ist ja einer, der noch in seiner Entwicklung noch nicht abgeschlossen sein muss, auch wenn er schon im mittleren Fußballalter ist. Aber der ist jetzt bei einem schwierigen Verein angekommen. Das ist schon was anderes, als wenn du vorher bei Hoffenheim gespielt hast, wo du auch medial relativ in Ruhe gelassen wirst. Aber auch da sehe ich noch Entwicklungspotenzial. Und solche Spieler, die können schon noch was mitnehmen aus solchen Partien. Ja, insgesamt glaube ich, dass Schalkes Kader nicht gesund zusammengestellt ist.
Womit wir dann beim nächsten Thema werden, natürlich bei demjenigen, der diesen Kader zusammengestellt hat, Manager Christian Heidel, der jetzt dann plötzlich auch ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, ja, müssen wir mal gucken, ob ich hier weitermachen kann. Da muss die Gesamtgemengelage ja passen. Ich muss wirtschaftliche Möglichkeiten haben, in den Kader zu investieren. Marian, hat er doch eigentlich gemacht? Also so viel Geld wurde auf Schalke schon lange nicht mehr ausgegeben.
Ja, hat er. Und sicherlich haben sehr viele Transfers nicht geklappt. Deswegen war dieses Interview ganz sicher provokant. Und eigentlich, ich meine, er ist so sehr Medienprofi in seinen vielen Jahren, wird er auch gewusst haben, wie so eine Aussage ankommt. Man liest sich das Interview hinterher wieder durch, man muss es freigeben. Er wird also gewusst haben, dass diese Aussage sicherlich provozieren kann. Viel wichtiger finde ich aber, wie dann hinterher damit umgegangen wird, weil bislang hat er sich, soweit ich weiß, noch nicht erklärt oder überhaupt wieder versucht zurückzurudern.
Weil er krank war, offiziell zumindest.
Genau, aber es ist ja klar, ich meine, die sind ja alle Medienprofis bei so einem Verein. Sie wissen ganz genau, wie das wirkt und sie wüssten auch, wie man so ein Thema theoretisch wieder einfangen kann, indem sich jeder sagt, hey, war ein Fehler, tut uns leid, wir wollen weiterhin gemeinsam arbeiten und gemeinsam erfolgreich sein. Aber das ist ja ehrlich gesagt bis jetzt noch von keiner Seite wirklich gekommen. Also, dass wirklich jemand gesagt hat, das wurde falsch verstanden, wir auf Schalke wollen gemeinsam den Weg in die Zukunft gehen. Und das ist fast das, was ich am bemerkenswertesten finde, weil das tatsächlich darauf hindeutet, dass da irgendwas zerrissen ist und dass zumindest die Überlegung, sich irgendwann zu trennen, ganz sicher da ist.
Ist das vielleicht auch so eine kleine Retourkutsche, nachdem ja Clemens Tönnies laut drüber nachgedacht hat, Christian Heidel da jemanden zur Seite zu stellen? Und danach ist ja auch wirklich schon Spekulationen gab, ob die beiden sich nur so wirklich verstehen. Da haben sie beide gesagt, ja, wir verstehen uns super, es gibt überhaupt keinen Streit zwischen uns.
Also ich finde grundsätzlich müssen die beiden sich gar nicht so verstehen, dass sie die besten Freunde sind. Also das ist grundsätzlich in einem Verein sehr selten der Fall. Da sind alle mächtigen Alpha-Tiere und alle rangeln ein wenig miteinander. Klar ist aber, dass alle gemeinsam davon überzeugt sein müssen, dass sie gemeinsam es schaffen können, den Verein nach vorne zu bringen. Und da ist halt die große Frage, ob das noch auf Schalke so ist. Ich denke, das kann Peter auch noch ein bisschen besser beurteilen. In jedem Fall merkt man, dass da etwas zerrissen ist. Und bis jetzt habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass die Schalker irgendwie versuchen, das wieder einzufangen, dieses Thema.
Dementsprechend, Peter, offene Frage. Meinst du, das hat noch Zukunft, Heidel und Schalke?
Dann muss einiges passieren. Ich glaube, dass da schon im Moment der Zug in die andere Richtung fährt. Bei Clemens Tönnies muss man wissen, dass er auch ein gutes Verhältnis, das er zu diesem Sportvorstand hatte, riskiert, wenn er seinen Verein in Gefahr sieht. Er hat auch früher schon mit Leuten gebrochen, von denen er viel gehalten hat. Wobei er im Nachhinein auch immer noch sagt, wir sind immer noch gut befreundet und so weiter. Aber wenn es um Schalke geht, ist er bereit, den Verein über die Person zu stellen. Und falls Christian Heidel das nicht gewusst haben sollte, so wird er das jetzt wissen. Das gute Verhältnis zu Clemens Tönnies nützt ihm nichts, wenn er die Ergebnisse nicht liefert. Und das ist der Punkt. Clemens Tönnies hat sich zum zweiten Mal in der Heidel-Zeit jetzt ansehen müssen, dass ein Saisonstart total in den Sand gesetzt wird und anschließend auch, naja, der Fußball nicht besser wird, alles so ein bisschen in Gefahr gerät, während viel Geld für Transfers ausgegeben wurde. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem, was Horst Held ausgegeben hat vorher und wie oft der ins internationale Geschäft und meistens sogar in die Champions League gekommen ist, dann rückt das einiges gerade. Christian Heidel sollte der sein, der mit Schalke den nächsten Schritt geht, der Schalke unter den ersten dreien etabliert, zumindest direkt hinter den beiden großen Bayern und Dortmund. Und das ist definitiv nicht gelungen, auch wenn es zwischendurch mit der Vizemeisterschaft mal so aussah, als könnte das gelingen. Aber man sieht ja jetzt, dass das eben nur eine Eintagsfliege gewesen zu sein scheint. Und das ist sehr schade. Denn Schalke hat ja aufgrund seiner Strahlkraft und aufgrund der Tradition und aufgrund dessen, was diesen Verein alles ausmacht, durchaus große Möglichkeiten. Wirtschaftlich hinkt Schalke natürlich ein Stück weit hinterher, weil natürlich in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden. Aber nochmal, Christian Heidel hat eine Menge Geld an die Hand bekommen. Und wenn man gleichzeitig sieht, wie in Dortmund eine Mannschaft gezielt verstärkt wurde und wie in Dortmund dann auch verkauft werden konnte, was ein Dembele für Geld eingebracht hat zum Beispiel, und dass man wieder einen Sancho entdeckt, dann wird natürlich schnell gefragt, wieso Christian Heidel, funktioniert dein Konopeljanka nicht? Und kommt eben einer zum anderen und irgendwann läuft das fast dann über. Und ein Aufsichtsrat hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, darauf zu schauen. Und so verstehe ich die Verärgerung des Aufsichtsrates. Und als dann Clemens Tönnies gesagt hat, laut nachgedacht hat, ob man Christian Heidel nicht einen erfahrenen Kaderplaner zur Seite stellen müsste, da hat sich Christian Heidel aufgeregt. Und hat gesagt, hier braucht sich keiner zu bewerben. Und spätestens da ist das Vertrauen zwischen den beiden ein Stück weit entschwunden. Und das ist dann der erste Schritt, wenn du dir nicht mehr vertraust. Und deshalb glaube ich, entweder raufen die sich komplett zusammen, finden einen Weg. Heidel lässt auch einen Partner zu. Im Moment ist ja Jonas Bold im Gespräch von Bayer Leverkusen. Oder es läuft auf eine Trennung hinaus, wobei ich glaube, das sieht ganz danach aus. Ich möchte das gar nicht bewerten. Ich habe auch gar nichts gegen Christian Heidel. Das möchte ich mal hier betonen. Ich beobachte nur und ich stelle fest. Und ich stelle das fest, was auch der Aufsichtsrat feststellt. Und in diesem Fall, muss ich sagen, hat sich Christian Heidel mit dem Interview bei der Süddeutschen Zeitung, das sehr interessant zu lesen war, sicherlich keinen Gefallen getan, wenn es darum geht, im Verein Rückenwind zu spüren.
Christian Heidel hat trotz allem immer wieder betont, er wusste, worauf er sich bei Schalke einlässt. Das klingt jetzt irgendwie für mich so, als wenn ihm das manchmal vielleicht doch gar nicht so bewusst ist.
Ach, das sagen alle. Alle, die nach Schalke kommen, glauben und sagen, ich weiß, worauf ich mich einlässe. Und genau das wollte ich hier. Und ich will das mal erleben. Und das hat auch Markus Weinzierl gesagt. Das sagen alle Trainer, die hier hinkommen. Verstehe ich. Und wenn sie einmal in diesem Schalker Strudel drin sind, dann wundern sie sich doch. Also, wobei ich glaube nicht, dass Christian Heidel jetzt daran scheitert, dass an Schalker Verhältnissen scheitert. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er das etwas unterschätzt haben mag, wie groß das bewertet wird, wenn man auf Schalke Fehler macht. Also das ist genau das, was du kannst in Mainz mal einen Fehler machen, dann bleibt das bleibt ein Fehler in Mainz. Auf Schalke kriegt das ein deutschlandweites Gewicht. Ja, und das ist also, wenn du einen Sebastian Rudi für 15 Millionen von Bayern München holst, dann sollte der besser einschlagen. Das wirft auch auf den Trainer nicht so ein richtig gutes Licht, wenn das nach einem halben Jahr immer noch nicht funktioniert hat. Aber ich kann den Christian Heidel verstehen, dass der dann auch dem Spieler auch sauer ist und dem in München hinterherwirft. Also jetzt, wir können nicht ein Jahr lang erzählen, dass die Umstellung so lange gedauert hatte von Bayern auf Schalke. Ich kann auch den Heidel verstehen in diesem Fall. Aber er ist in der Verantwortung. Er hat sich dafür entschieden, dem Trainer diesen Wunschspieler zu holen. Natürlich ist es jetzt auch wieder eine Vertrauensfrage dem Trainer gegenüber. Aber der Kaderplaner hat einige Spieler geholt, wo man nicht sagen kann, Volltreffer. Und das ist das Problem.
Und vor allen Dingen hat er dafür, wie anfangs gesagt, jede Menge Geld in die Hand genommen. Eine These, die ich dazu gehört habe, Christian Heidel kann nur billig, weil er in Mainz ja doch Erfolg hatte. Das kann man ihm nicht absprechen. Hat den Verein ja durchaus ja auch mit in die Bundesliga geführt. Der Verein ist da absolut etabliert mittlerweile. Wie siehst du das? Kann Christian Heidel nur billig oder hatte der plötzlich auch plötzlich habe ich die Möglichkeiten? Wie zum Beispiel Klaus Allofs in Wolfsburg, als der plötzlich Geld hatte. Anders als in Bremen hat er deutlich mehr rausgehauen und mehr Flops gehabt als zur Bremer Zeit noch.
Also das wäre mir jetzt zu einfach zu sagen, Christian Heidel kann nur billig. Und ich finde es auch, ja, die Leute, die das sagen, ich finde es auch ein Stück weit unverschämt. Nein, das wird ihm nicht gerecht. Ich glaube, er hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und aus verschiedenen Gründen wurde der ein oder andere zum Flop. Und er weist mit Recht darauf hin, dass im Sommer, als er seine Transfers angekündigt hat, nicht der Aufschrei kam, was sind denn das alles für Pfeifen, die du holst. Also nicht bei Suat Serdar, nicht bei Salif Sané, auch nicht bei Sebastian Rudi. Man dachte, da kommt ein Nationalspieler, der bei der WM ein großes Kampfspiel geliefert hat. Man sieht noch den blutenden Rudi gegen Schweden, der eine da raus
der
musste.
Der wenigen positiven Erinnerungen.
So ist das. Da denkt man, da kommt einer von Bayern München, der muss doch dann für Schalke gut genug sein. Und da ich das auch gedacht habe, kann ich jetzt nicht Christian Heidel dafür verteufeln. Aber ich habe ihn auch nicht verpflichtet. Also letzten Endes muss er den Kopf dafür hinhalten. So ist das Geschäft. Und dafür kriegt er auch eine Menge Schmerzensgeld. Also da Mitleid mit Christian Heidel muss man nicht haben, aber ihn zu verteufeln wäre auch ungerecht.
Trotzdem, du hast auch gesagt, wenn man ein Stückchen weiter nach Osten guckt, Richtung Dortmund, da wird vieles richtig gemacht. Die Dortmunder haben jetzt wirklich bislang eine Riesensaison gespielt, sind immer noch Tabellenführer, allerdings im Pokal raus und in der Champions League nach diesem 0:3 in London vermutlich auch.
Also bevor der Marian als profunder BVB-Trainer dazu was sagt, muss ich einmal kurz reingrätschen. Das absolut Entscheidende, was die Dortmunder in dieser Saison richtig gemacht haben, war, die Lehren zu ziehen aus der schwierigen Saison davor. Ja. Und auch noch aus der Tuchelzeit, aber eben auch aus der Zeit mit zwei Trainern nach Tuchel, nämlich Bosch und Stöger. Sie haben den Sportdirektor Michael Zorc entlastet, indem man ihm einen zweiten Mann zur Seite gibt, der sich als Lizenzspieler, Abteilungsleiter näher an die Mannschaft heranrobbt. Und zwar auch einen echten Borussen, der da seine Verdienste hat, der intelligent ist, der mit den Leuten klarkommt und im Verein und bei den Fans hoch angesehen ist. Sebastian Kehl ist für mich ein Königstransfer. Dann haben sie es geschafft, Matthias Sammer, ganz sicher eine schwierige Person, der seine Scharmützel hatte mit Dortmundern, auch mit Hans-Joachim Watzke, einzubinden in den Club als externen Berater. Hans-Joachim Watzke zeigt also Größe und sagt, wenn ich weiß, der kann unserem Club gut tun, dann nehme ich mich selbst zurück und bin bereit, den Matthias Sammer wieder einzuordnen, der ja eine Zeit lang als Bayern München Mann natürlich auch nicht gerade BVB-Freund war.
Quasi sogar Erzfeind,
so wirkt es zumindest. So ist es. Und das waren die genialen Schachzüge, die Borussia Dortmund jetzt zu spüren bekommt. Diese Saison, auch wenn da jetzt gerade mal seit ein paar Spielen der für mich erwartete Hänger gekommen ist, diese Saison ist das Ergebnis von ganz cleverer strategischer Arbeit der Clubführung.
Vor allen Dingen, weil man da ja auch sieht, dass einigen Spielern einfach ein bisschen Zeit gegeben wurde. Sancho, der kommt ja jetzt erst im zweiten Jahr so richtig in Fahrt, weil er einfach die Zeit hatte, sich zu entwickeln. Trotzdem, diesen kleinen Hänger, wie Peter es ausgedrückt hat, der ist nun mal da. Marian, und wir haben ja natürlich vorher schon so ein bisschen gequatscht und da hast du direkt schon fast bist du vom Stuhl aufgesprungen, als ich gesagt habe, verspielt Dortmund vielleicht jetzt innerhalb von kürzester Zeit alles?
Nein, aufgesprungen bin ich nicht, aber...
ich sag ja fast, konntest du dich gerade nur so zurückhalten.
Nein, also sie, ganz einfach, weil sie jetzt ja nicht alles verspielen können. Selbst wenn sie jetzt gegen Leverkusen verlieren und der FC Bayern gewinnt, dann ist man punktgleich und dann hat man natürlich noch lange nicht alles verspielt, sondern immer noch eine sehr, sehr große Chance, Meister zu werden. Es stimmt allerdings natürlich, dass dieses Tief so ein bisschen jetzt gerade nagt, auch glaube ich an dem ganzen Verein. Das läuft einfach, Sebastian Kehl hat das gestern mir auch gesagt, das liegt natürlich an der Erwartungshaltung, die du überhaupt erst schaffst, wenn du so erfolgreich bist. Und dadurch, dass du zwischendurch mal mit 9 Punkten Vorsprung die Tabelle angeführt hast, wäre am Ende der Saison ein 2. Platz, den du vor der Spielzeit natürlich gesagt hättest, hey super, wenn wir es wieder schaffen, die Fans mitzunehmen, hier wieder eine Begeisterung entfachen und jeder irgendwie wieder merkt, yo, das ist eine Mannschaft, die für den BVB steht. Und wir wären am Ende 2., hätte, glaube ich, jeder zugestimmt, das ist gut. Nur natürlich, wenn du einmal so einen Vorsprung hast, würde am Ende der Saison der 2. Platz natürlich trotzdem eine leichte Enttäuschung hervorrufen. Ich glaube, da kann sich keiner von frei machen, da kann sich auch kein Spieler von frei machen. Wenn du einmal so an diesem Titel schnupperst, ist die Erwartungshaltung nun mal da, es vielleicht durchzubringen. Trotzdem muss man sagen, das DFB-Pokal aus ist bitter. In der Champions League sind sie so gut wie raus. Dann brauchst du schon ein großes Wunder, um das noch zu drehen. Und die Hoffnung ist jetzt, denke ich einfach, oder sie ist da, dass Marco Reus zurückkommt, der dieser Mannschaft einfach unglaublich viel gibt, dass auch Manuel Akanji wieder zurückkommt. Dann hätte man wieder diese Achse aus Bürki, Akanji, Witzel und dann Reus, die dieser Mannschaft eben unglaublich viel Halt gibt, ihr auch einfach so eine Überzeugung gibt, dass man, so wie es der BVB ja zwischendurch hat, dass man eigentlich gar nicht mehr verlieren kann. Und wenn diese Spieler wieder zurückkommen, dann bin ich mir auch sicher, dass die Dortmunder wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Also ich sehe jetzt noch nicht, dass sie, wie es teilweise schon heißt, dass sie einbrechen und wirklich jetzt der FC Bayern bald 5 Punkte Vorsprung hat. Das sehe ich jetzt definitiv noch nicht. Aber es stimmt, es hat sich in den letzten Spielen gezeigt, dass sie Probleme haben, auch gegen einen tiefstehenden Gegner, dass sie in der Abwehr teilweise Probleme hatten und natürlich müssen sie das möglichst schnell in den Griff kriegen, das ist klar.
Ist es denn so, dass du sagst, dieser kleine Hänger kommt vor allen Dingen, weil halt eben zum Beispiel ein Marco Reus fehlt momentan? Oder ist es halt, wie Peter gesagt hat, der erwartete Einbruch, weil es vielleicht auch einfach eine sehr, sehr junge Mannschaft ist, die sich ja immer noch einfach weiterentwickelt?
Also ich glaube, dass du mal so einen Hänger in der Saison hast, ist tatsächlich normal. Das kannst du nicht verhindern, das ist bei einer jungen Mannschaft normal. Das ist auch, wenn du immer auf diesem Level spielst und Dortmund muss in so einem Spiel immer noch 100% abliefern, um das zu gewinnen und meistens sogar mehr. Also das hast du gegen Hoffenheim gesehen, da führen sie 3-0 und spielen eigentlich phasenweise überragend, sodass, ich hatte meinen Spielbericht schon dabei zu schreiben, nach dem Motto, Dortmund meldet sich eindrucksvoll zurück und sind titelreif. Und dann merkst du natürlich, wenn dann einmal so eine kleine Delle kommt, so ein Einbruch und du kannst am Ende nicht mehr die 120% auf den Platz bringen, dass du auch gegen Hoffenheim noch 3 Tore kassieren kannst. Und das heißt, so ein Hänger ist normal, aber natürlich ist Marco Reus eine Person, die diesem Kader unglaublich gut tut. Also die Dortmunder sagen das selbst, erstmal, weil er beim Gegner was erzeugt. Jeder hat Respekt vor ihm. Es ist eben was anderes, wenn da ein Marco Reus auf dem Platz steht, auf den du achten musst und nebenbei noch ein Sancho und Alcacer und die ja auch alle sehr stark sind. Und er ist eben auch einer, auf den alle hören, weil er gerade in einer Topform ist, weil er sich mittlerweile wirklich dieses Standing in der Mannschaft als Führungsspieler erarbeitet hat und definitiv hängt gerade auch so ein Spiel wie in Hoffenheim, wo du 3-0 führst. Ich glaube, wenn Marco Reus da in guter Verfassung auf dem Platz gestanden wäre, wäre das so nicht passiert. Allein schon, weil einer der Konter, die sie hatten, möglicherweise zum Tor geführt hätte.
Dann lasst uns zum Abschluss noch kurz aufs Wochenende gucken. Du hast auch schon angekündigt, Dortmund gegen Leverkusen, Schalke in Mainz. Was gibt das? Was sind eure Tipps?
Ja, also, Leverkusen Dortmund ist sehr, sehr interessant. Ich finde, ich habe jetzt Leverkusen gegen Fortuna gesehen. Also man sieht, Peter Bosch spielt wieder seinen aggressiven Pressing-Fußball, schafft es allerdings ein bisschen mehr, das abzusichern, was in Dortmund auch das Problem war.
Ja.
Trotzdem hast du auch da gesehen, dass es theoretisch Räume gibt. Und wenn die Dortmunder schaffen, dieses Pressing auszuhebeln und dann mit ihrem Tempo zu kontern, können sie ganz sicherlich auch gegen Leverkusen bestehen, aber es kann auch in die andere Richtung gehen, weil die Leverkusener gerade echt in einer sehr guten Verfassung sind und mit diesem Pressing den Dortmunder noch wehtun können. Also es ist ein super interessantes Spiel.
Ich merke schon, so wirklich festlegen möchtest du dich nicht.
Ja, finde ich, vom Gefühl her würde ich tatsächlich sagen, dass die Dortmunder da wieder zurückkommen in die Erfolgsspur. Und ich glaube, dass ihnen die Leverkusener ganz gut liegen können, gerade wenn sie es schaffen, halt das Pressing auszuhebeln. Es ist aber tatsächlich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Und wenn man jetzt Schalke Mainz, wäre es eigentlich typisch nach so einer Champions-League-Schlacht jetzt, jetzt gegen Mainz zu verlieren. Ich weiß nicht, wie Peter das sieht. Das
ich sag jetzt mal 2x2-1. Ich bin Ruhrpott-Junge, ja, da muss man ein bisschen optimistisch sein. Also Borussia Dortmund wird am Sonntag das ganz wichtige Spiel gewinnen, ganz knapp, weil es anstrengend wird gegen einen durchaus schwungvollen Gegner. Aber ich glaube, dass Borussia Dortmund genau den einen Tick, dieses eine Tor auch besser ist als Bayer Leverkusen auf Sicht. Und bei Schalke sage ich jetzt einfach, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wenn du, nein, du musst jetzt mal in Mainz gewinnen, wenn du da schon 0-0 gegen Freiburg gespielt hast. Man hat jetzt gegen Manchester City gesehen, was möglich ist, wenn man alle Kräfte bündelt. Und ja, es wird wieder Verletzte geben und Serda ist gesperrt und hin und her. Egal, der Kader ist breit, da sind noch ein paar interessante Leute dabei, die man wieder bringen kann, wie den Coutinho, der jetzt gegen Manchester ja gar keine Rolle gespielt hat. Und warum willst du nicht da auf Sieg spielen? Du musst in Mainz gewinnen, wenn du als Schalke 04 überhaupt noch mal ein bisschen höher klettern willst. Ansonsten klebst du da bis zum Schluss auf deinem 14., 15. Platz und musst froh sein, wenn du nicht noch in Abstiegskampf gerätst.
Dann nehme ich dich so beim Wort und wenn es nicht klappt, zahlst du meinen Wettschein.
Ja, ich hab, Ahnung vom Fußball habe ich erwiesenermaßen nicht, weil mit Wettscheinen und so habe ich es nicht.